Sprenger spricht.
Hashtag Media and Sports.
Hallo zusammen, Sprenger spricht. Die silberne Ausgabe, endlich mal wieder das Thema Corona. Aber keine Sorge, wir sprechen über einen der wenigen, der neben den Supermärkten zumindest während des ersten Lockdowns, während der ersten Hochphase der Pandemie für Aufsehen gesorgt hat und damals für Aufhören vor allen Dingen gesorgt hat.
Der Kommentator in Quarantäne.
Und der Kommentator in Quarantäne heißt Robby Hunke. Schön, dass du da bist.
Hi, Christian.
Vielleicht haben ja ein paar dieser ganzen Omikron und wie die Wellen alle heißen, die Erinnerung weggespült. Frisch sie nochmal auf.
Oh, ja, ich sitze ja hier auch zu Hause, gerade bei mir, an diesem Fenster, aus dem ich rauskommentiert habe und habe tatsächlich noch sehr schöne Erinnerungen daran, weil die Menschen das so positiv aufgenommen haben, die paar, die es damals auf der Straße gab, ne? Und ich hatte damals sehr große Hoffnung in die Menschheit, weil das war alles so positiv. Niemand hat mich von unten von der Straße durchbeleidigt, als ich sie in ihren Alltagssituationen kommentiert hatte. Alle waren so wahnsinnig freundlich über die wenigen zwischenmenschlichen Begegnungen, die sie da über die Distanz hatten. Ja, und jetzt sitze ich hier wieder in dieser Wohnung und diesmal wirklich in Quarantäne, weil es mich nämlich trotz doppelter Impfung erwischt hat. Jetzt ist der Kommentator in Quarantäne wirklich in Quarantäne.
Denn mit schlimmen Symptomen oder hat die doppelte Impfung es ein bisschen gelindert?
Ja, die hat es ganz klar abgefedert. Also ich war 2-3 Tage echt down mit Fieber und Gliederschmerzen. Jetzt bin ich am zweiten Tag symptomfrei und Impfung wirkt.
Wie ist es denn dann, wenn du plötzlich richtig in Quarantäne bist und vorher immer nur so in Gänsefüßchen getan hast, als wärst du in Quarantäne?
Ja, es ist, wie soll ich sagen, mit zwei anderen Personen, die hier noch leben, da muss man sich schon ein bisschen was einfallen lassen. Ne? Also ich habe das Brettspiel wieder für mich entdeckt. Ich habe ein wunderbares Spiel gespielt, TV-Star oder so, als heißt das, das habe ich mir vom Kollegen Arndt Zeigler ausgeliehen. Das ist ein Brettspiel von RTL Plus Anfang der 90er Jahre. Ob man das Potenzial zum Showstar hat oder nicht, solche Brettspiele spiele ich.
Und hast du es?
Gute Frage. Also meine Tochter hat es deutlich mehr, die ist 8.
Arndt Zeigler war letzte Ausgabe in 21. Könnt ihr euch dann nochmal anhören. 65 Minuten. Arndt war auf jeden Fall total begeistert, dass er so viel erzählen konnte, was ihm so alles am Herzen liegt. Also empfehle ich euch nochmal wärmstens. Wie geht dieses Spiel? Ich kenne nur, wenn ich an RTL denke, dann fällt mir immer nur der Italiener ein mit den Hütchen.
Ja, es ist, man muss zwischenzeitlich so Ereignisfelder ziehen und dann kann man dann 2 Minuten Stand-up machen oder man muss etwas anmoderieren von Dingen, die man noch nicht weiß. Da müssen gewisse Begrifflichkeiten vorkommen und so weiter und so fort. Man muss auch tanzen, also die gute alte Entertainer-Schule. Ich liebe dieses Spiel. Und zwischenzeitlich spielen wir Uno, um wieder runterzukommen.
Das kann man ja im Grunde genommen jetzt wieder noch rausbringen.
Ja, eigentlich schon. Sensationell. Das ist natürlich, wie es sich für Arndt Zeigler gehört, ein Retro-Spiel, ja, also ein altes Spiel. Aber warum eigentlich nicht? Vor allem passt der Name RTL Plus ja wieder.
Da kommen wir dann gleich noch drauf, weil du ja für RTL Plus arbeitest. Nicht mehr für TV Now, aber für RTL Plus. Jetzt nochmal zurück zum Kommentator in Quarantäne. Hast du damals damit gerechnet, dass das Ding so viral gehen wird oder darauf gehofft?
Nein, wirklich 0,00. Mir fiel dazu immer ein, rund um dieses virale Ding, Sabine Töpperwien, die mir mal gesagt hat, Robby, der Zuhörer ist nicht dumm. Er merkt es, wenn man sich Dinge aufschreibt und sie nicht spontan kommen. Und ich hoffe und ich glaube, dass man das damals gemerkt hat. Ich habe ja wirklich einfach mein Telefon rausgehalten, ein uralt Gerät, ja, ein iPhone 6, das kaum noch irgendwie richtig funktionierte. Also da konnte ich nicht mehr richtig ranzoomen und so weiter und so fort und habe wirklich quasi immer, meine Tochter ist Zeugin, als One-Taker draufgehalten. Ja, also geguckt, wie reagieren die Menschen da unten auf der Straße, was geschieht da gerade, und habe es dann sofort hochgeladen. Das erste Ding war so, mein Papa, der leider sehr krank ist, der hat sich irgendwann bei WhatsApp abgemeldet und ich wollte ihm eigentlich diesen Clip des Kommentators, wo ich das Alltagsgeschehen unten auf der Straße kommentiere, schicken, aber er hatte sich abgemeldet bei WhatsApp, also, was dachte ich, was mache ich damit? Ja komm, lade ich es einfach mal bei Twitter hoch und habe wirklich mit nichts gerechnet. Also ich bin mit meiner Tochter da ein Fahrradfahren gewesen am Rhein, wir wohnen ja hier in Köln-Nippes, der Rhein ist nicht so weit da unten, Richtung Bastei. Und dann haben wir eine Fahrradtour gemacht, kam 2,5 Stunden später wieder und mein Telefon wirklich, es glühte, es war warm, weil so viele Menschen angerufen haben und gefragt hatten, was hat's damit auf sich, Interviewanfragen etc. pp. Und ich war total erschlagen und dann habe ich in meine sozialen Medien geschaut und habe gesehen, was da abging und hätte ich nie im Leben mit gerechnet, weil ich eben dachte, die Leute haben ja andere Probleme. Du weißt selber, wie das war, ne? Im März 2020, das war alles total diffus und nicht greifbar. Was ist das eigentlich? Aber offensichtlich war genau das, dass die Menschen eben irgendwie alle zu Hause saßen und nicht wussten, was das ist, dass sie sich dann oder einige davon immer total darauf gestürzt haben. Ich habe niemals damit gerechnet.
Also war es ein Zufallsprodukt?
Ja, total. Es war, wie so vieles, ein Zufallsprodukt. Und da kommt dann Sabine Töpper ins Spiel, die sagte, Robby, die Leute checken es, wenn etwas nicht spontan ist. Und alles, was dort geschehen ist, weil ich im Nachhinein habe ich Fragen bekommen. Es gibt ja diese eine Ausgabe, nenne ich es mal, da habe ich einfach einen desinfizierten Ball runtergeworfen und gewartet, bis jemand kam. Und der hat da ja die dollsten Sachen mitgenommen, hat ja versucht, wieder hochzuschießen, hat damit jongliert. Und das kann man natürlich nicht nachstellen, dass dieser Typ so cool war und das auch gemacht hat. Er hatte dabei ja noch ein Telefonat. Er hätte auch theoretisch mich beschimpfen können und sagen können, okay, alles klar, und weitergehen. Und dann wäre aus dieser Ausgabe nichts geworden, ja. Und weil nochmal probiert man es nicht. Und außerdem hatte ich keinen zweiten Ball mehr hier oben in der Bude. Und das war ja ein Zufallsprodukt, ja.
Hast du denn später irgendwann mit dem richtig Kontakt gehabt?
Nee, tatsächlich niemals. Ich weiß bis heute nicht, wer das gewesen ist. Und so geht's ja. Also irgendwann sind ja auch Menschen hier bei mir vor der Tür vorbeigelaufen, die ich dann einfach kommentiert habe, die unglaublich nett reagiert haben. Den habe ich dann nachher, als ich auf Stopp gedrückt habe, gesagt, darf ich das auch im Internet hochladen? Und die so, ja, ja. Ob sie jetzt wussten, was es damit auf sich hat, ob sie da wussten, was sie damit für eine Aufmerksamkeit erzielen, weiß ich nicht. Aber das, was ich eingangs sagte, fand ich so spannend. Also die Menschen waren eigentlich so unglaublich nett. Stell dir mal vor, du gehst irgendwo die Straße lang in einer sehr gesellschaftlich diffusen Situation. Du weißt nicht so wirklich, was passiert, was ist überhaupt Corona. Und dann brüllt dich da oben einer vom Fenster an. Und die Menschen, die da mit mir in Interaktion getreten sind, die waren alle so unglaublich nett.
Hypothetische Frage. Ich hasse den Konjunktiv im Grunde genommen. Würde das immer noch funktionieren oder jetzt wieder funktionieren?
Ich glaube nicht. Steffen Simon hat mir mal gesagt, Robby, erzähl niemals oder man darf niemand, nicht konkret auf mich bezogen, sondern niemals denselben Gag nochmal machen. Ja? Und hin und wieder erinnere ich schon mal daran oder erinnere mich vor allem die Menschen daran. Ich glaube, mittlerweile sind die Menschen alle von Corona und diesem ganzen Thema Quarantäne so genervt, dass ich glaube, dass das nicht nochmal so jetzt in dieser Phase, in der wir uns befinden, funktionieren würde.
Ja, ich denke, das hat nichts mit einem alten Gag oder mit einem wieder aufgelegten Gag oder mit einem wiederholten Gag zu tun, sondern tatsächlich eher damit, dass es wirklich einfach nur noch nervt.
Ja. Wir gehen jetzt aufs zweite Jahr. Also in gewissermaßen jährt sich der Kommentator in Quarantäne im März 2022 zum zweiten Mal. Und das merkt man. Also nicht wegen des Kommentators in Quarantäne, sondern man merkt, dass wir straight auf das zweite oder dass wir mittendrin sind im zweiten Corona-Jahr.
Ja, wir merken es ja auch, egal. Also du musst ja nur einmal in die sozialen Medien gucken, wenn du vor 2 Jahren siehst, was da los war und wenn du siehst, was jetzt los ist oder vor 2 Jahren, wie groß da Solidarität geschrieben worden ist und wie klein Solidarität mittlerweile wieder geschrieben wird.
Ja. Es ist, bevor ich Corona hatte, bin ich hier in Köln-Nippes zu meinem Weinladen des Vertrauens gegangen. Da war halt eine kleinere Schlange. Da haben sich die Menschen fast angefangen zu schlagen. Es wäre vor knapp 2 Jahren hatte ich das Gefühl, wenn man sich da mal auf der Straße gesehen hat, dass man sich gefreut hat. Es ist mittlerweile vorbei, ja. Es ist eine sehr aggressive Stimmung, ja.
Wie sehr hat Corona dich sonst getroffen? Du bist ja auch Freiberufler.
Ja, tatsächlich nicht so stark, weil es dann ja relativ gesehen schnell wieder losging. Ne? Im Mai startet die Bundesliga wieder, wenn auch unter kuriosen Umständen mit den Geisterspielen. Das weißt du ja auch. Ich durfte in dieser Zeit mein erstes Champions-League-Finale kommentieren fürs Schweizer Fernsehen in Lissabon bei diesem Geisterturnier. Obgleich es natürlich ein ganz furchtbares Spiel war, in diesem Stadion dort in Lissabon, wo es ist, da konnte man ja eine Stecknadel fallen hören, wenn sich ein Champions-League-Finale anhört wie ein Trainingsspiel. Aber es hat mich dann in dem Sinne nicht getroffen, weil es echt relativ schnell ja wieder weiterging.
Wie kommt, dann knüpfen wir mal direkt an der Schweiz an, wie kommt ein deutscher Kommentator ins Schweizer Fernsehen?
Das ist so ein Paradigmenwechsel gewesen in der Schweiz. Damals der Sender, für den ich arbeite, Blue, der damals noch Teleclub hieß, ein ganz früher mal ein Ableger von Sky. Sky Schweiz war das früher mal. Die haben Marcel Reif geholt und hatten sich dann überlegt, nachdem sie die Rechte komplett weggeholt haben vom öffentlich-rechtlichen Schweizer Fernsehen, vom SRF, dass sie auf Hochdeutsch die Spiele kommentiert haben wollen. Und da haben sie natürlich auch Schweizer Leute geholt, die aber auch Hochdeutsch reden können. Die Moderation, kurioserweise, dort ist Schweizerdeutsch, was ich immer sehr charmant finde. Was wirklich manchmal stehe ich da in den Stadien und höre die Übergaben in der Champions League nicht. Es ist ja manchmal dann doch auch lauter, selbst wenn keine Fans da sind. Da hört man ja den Stadionsprecher und so weiter und dann verstehe ich immer nicht alles so hundertprozentig. Aber ich lerne, Marcel Reif zum Beispiel kann das mittlerweile herausragend mit dem Schweizerdeutsch. Genau, die hatten sich dann irgendwann mal entschieden, dass die Spiele Hochdeutsch kommentiert werden, was ein großes Glück ist für mich, denn mein Schweizerdeutsch ist nicht vorhanden.
Schweizerdeutsch ist ja auch nicht ganz so einfach, trotzdem gibt's ja auch so ein paar Vokabeln. Ich verweise immer gerne auch mal bei Media and Sports auf Books and Sports, weil ich da auch ganz tolle Schweizer Schriftsteller und Schriftstellerinnen schon hatte. Christine Brandt zum Beispiel in der Silvesterausgabe, eine Frau, die den Winter auf Sansibar verbringt.
Wie schön.
Tiefenentspannt, die schrieb mir dann irgendwann, mein zweiter Vorname ist unkompliziert. Und dann war auch mal Sunil Manda, auch ein schweizerischer Schriftsteller. Auch der wirkte mega entspannt. Sind die wirklich so?
Es ist für mich ein Phänomen. Ich hatte am ersten Champions League Spieltag war ich im Stadion in Mailand, Inter gegen Real Madrid, und dort fiel der Strom aus auf der Pressetribüne so etwa nach einer Stunde und große Hektik im ganzen Stadion in Mailand. Und im Studio schaltete sich dann sofort ein Techniker auf, der mir sagte, Robby, ganz ruhig bleiben, alles gut, wir haben hier einen Backup-Kommentator. Ich war plötzlich, man denkt ja immer, du weißt das selber, wenn man dann irgendwie live ist und irgendwie was mit Fernsehen macht, denkt man in dem Moment, wenn die Technik irgendwie abschmiert, oh Gott, das muss doch jetzt aber funktionieren, das ist ganz wichtig. Und er hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, ja, es ist super wichtig, aber du musst dir sicher sein, wir arbeiten hier dran. Und dann hat er das in aller Bierruhe geklärt, 10 Minuten war der Backup-Kommentator dran und so etwa ab der 75. Minute in der Schlussphase konnte ich wieder kommentieren und sagte, geht doch, alles super. Und diese Ruhe, das gibt mir wirklich, ich bin so dankbar, dort zu arbeiten. Hin und wieder, da gibt's ja auch die Konferenz, die ich dann aus der Box besetze. Und es ist ein bisschen wie Yoga machen, dort zu arbeiten. Es ist, finde ich, kein Klischee. Die sagen mir auch immer wieder, dass der Deutsche an sich ja ganz gerne mal viel zu hektisch ist. Und das fühle ich irgendwo. Also diese Ruhe, die mir Zürich gibt, und das ist ja noch die hektischste Stadt in der Schweiz, die beeindruckt mich jedes Mal. Ich liebe dieses Land.
Und die Konferenz ist dann da dementsprechend auch etwas ruhiger. Und es brüllt keiner, oder?
Ja, ich habe das Gefühl, ich schreie dann am lautesten Tor London. Nein, die ist schon auf dem Niveau, die ist ja auch ganz bewusst irgendwie hier und da und zack und hier und da passiert viel. Aber so das Drumherum, ich weiß auch nicht, ich jedes Mal, wenn ich da bin, ich mir, Mensch, von dieser Gelassenheit könnte ich mir im Alltag in Deutschland doch was abschneiden.
Eine Erklärung, warum das so ist?
Gute Frage. Es ist ja auch, das habe ich mich schon oft gefragt, tatsächlich. Ich habe mir mal vorgenommen, die Schweiz mal zu bereisen. Ich kenne ja nur Zürich. Ich arbeite jetzt ja mittlerweile schon im vierten Jahr für diesen Sender, dass ich vielleicht mal nach Luzern fahre und so weiter und mir das irgendwie alles anschaue und diese ganzen Seen und drumherum und Basel. Und es gibt ja ganz wunderbare Städte da noch. Das muss ich unbedingt mal tun. Leider ist ja 2020 dann auch in Lausanne die Eishockey-WM, für die ich dann auch kommentiert hätte oder bei der ich auch kommentiert hätte, ausgefallen. Das hätte ich mir sehr gerne mal angeschaut da.
Schöne Flecken in der Schweiz. Jetzt ist die Schweiz auch nicht das Wolvert in Europa, ne?
Ja, es ist ein ganz spezieller Flecken Erde. Also es ist so, es kommt mir immer vor, als würde ich dann so einmal in so eine andere Welt reingezoomt werden und dann gehe ich wieder raus.
Wolvert kennt ja keiner. Dann nochmal andersrum, jetzt ist die Schweiz ja auch nicht Kick in Europa, sondern eher so Cartier. Also
ja.
Merkst du das auch? Also nicht jetzt nur auf dem eigenen Konto, sondern generell?
Ja, also klar, ich denke mir manchmal, wenn ich da was essen gehe, huch, war das denn jetzt hier das Zwei-Sterne-Restaurant? aber vielleicht ist es, vielleicht, Christian, ist das ein ganz schöner philosophischer Ansatz. Kommt die Gelassenheit ja auch daher, dass man das Gefühl hat, es kann einem eigentlich auch nichts passieren. Es ist schon beachtlich. Ich habe einmal meine Tochter mitgenommen und wir gingen dann in Zürich spazieren, direkt an der Limmat, ein wunderschöner Fluss. Und wenn du da die Uhrengeschäfte und die Schokoladengeschäfte, das hat sowas von einer eigenen Welt. Man muss sich aber natürlich bewusst machen, dass das etwas ganz speziell Eigenes ist und es an 90% Flecken der Erde nicht so einen Wohlstand gibt, ne?
Die Schweiz bleibt dir jobmäßig erhalten?
Mhm, ja, genau. Ich arbeite dort weiter.
Machen die denn auch die Weltmeisterschaft?
Nein, also das liegt in der Schweiz, da liegen die Rechte nach wie vor beim SRF, beim Öffentlich-Rechtlichen, dort, wo ich nicht arbeite. Genau, das ist vorwiegend mein Job, konzentriert sich da vorwiegend auf die Champions League. Die Schweizer Liga kommentiere ich, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht.
Was heißt noch nicht? Könnte
Na, da
das
setzen
passieren.
Die Schweizer ein. Das ist auch besser so in der Tiefe. Da sprechen sie, da kommentieren sie übrigens auch in Schweizerdeutsch. Das finde ich ganz interessant. Wobei der Blick dort übrigens, die Experten sind dort beim Schweizer Fernsehen mit Herrn Streller, ein ehemaliger Kölner, und Mladen Petric, sehr bekannte Jungs, die da echt einen guten Job machen.
Gibt ja noch einen Urs Meier Podcast von Ralf Kohler.
Urs Meier taucht auch auf, auch bei diesem Sender, genau, ja.
Der erste Break, das war ja schon einiges an Werbung, was wir jetzt gemacht haben für die Schweiz. Und wenn ich jetzt an die Schweiz denke, habe ich natürlich jetzt ein Bild vor Augen. Welches Bild hast du vor Augen, wenn ich dir sage, zu Werbung?
Mein erster Gedanke zu Werbung.
Gut, bei mir war es jetzt die lila Kuh natürlich bei der Schweiz gerade, ne?
Oh, ich hab was. Das habe ich gestern, oh Gott, gestern beim Spielen habe ich meiner Tochter noch ein altes Werbelied vorgesungen. Mensch, generell fällt mir ein oder auf dabei, dass ich als 83er Jahrgangskind diese ganzen 90er Jahre Werbung immer mitsingen konnte. Gestern habe ich noch ein Lied gesungen. Mensch, mir fällt es nicht ein. Aber immer wieder kommen mir so Werbelieder in den Kopf. Kennst du zum Beispiel, natürlich kennst du auch dort das Langnese-Lied?
Ice in the Sunshine, klar.
Ja, es ist unglaublich. Oder Fresh goes better, Mentos, fresh goes better with Mentos. Diese Lieder sind mir derartig im Kopf hängen geblieben. Ich frage mich, woran das liegt. Ob das daran liegt, dass es die ersten Werbeslogans sind, die ich so aufgenommen habe, oder ob die einfach prägnanter waren Anfang der 90er Jahre.
Das mit der Werbung passt ja wie Pott auf den Deckel. Ich habe tatsächlich damals auch diese ganzen CDs gekauft mit diesen Werbeliedern. Und wer hat sie rausgebracht? Na, Robby Hunke, weißt du's?
Nein.
RTL.
Bim, 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 bim.
Ja, die kamen auf die Idee und dann gab's diese ganzen Werbesongs. Also bei deiner Stimme hätte ich jetzt fast gedacht, du singst vielleicht nochmal das Beckslied und Hans Hartz von wegen Sail Away.
Das verbinde ich ja übrigens unglaublich mit alten Ranissimo-Sonntagabenden, dieses Lied. Das war das nicht immer der Trailer vor Ranissimo mit dem Becksschiff?
Stimmt, da kam immer, ja, richtig, ja, stimmt.
Gott, ja, hab ich das konsumiert.
So hat man die Assoziation tatsächlich. Bei Randa warst du 17, da, 16, da war, 17.
Da war ich sehr klein und ich war aber Konsument erster Stunde und saß da mit offenen Augen und offenem Mund. Und von dem Moment an war mir eigentlich klar, was ich beruflich machen möchte. nämlich Reinhold Beckmann oder Johannes B. Kerner sein oder Erich Laser oder wie sie alle heißen. Du weißt es, du hast vermutlich mit ihnen gearbeitet, aber RAN war für mich wirklich der Kick schlechthin. Ich habe derartig geheult, wenn ich mal eine Sendung verpasst habe. Also von der ersten Minute an, das dachte ich mir, wow.
Krass, aber Reinhold Beckmann und Johannes B. Kerner sind jetzt ja eher als Moderatoren bekannt geworden, auch wenn Reinhold ja am Anfang auch zu seiner Premierezeit kommentiert hat. Du wolltest aber von vornherein da oben eher sitzen oder wolltest du in der roten Jeansjacke die Showtreppe runterkommen?
Beides. Also meine Mama, die ist ja Modedesignerin vom Beruf. Und wir hatten damals so eine Treppe in unserem Haus im Bergischen, was leider der Flut jetzt zum Opfer gefallen ist hier in NRW. Und meine Mutter hat da unten dann so kleine Modenschaus. Und ich war noch relativ klein und habe dann immer so runtergeschaut und habe mir dann immer vorgestellt, dass ich in Glitzer diese Showtreppe runterkomme. Also Fernsehen war für mich schon immer unglaublich. Also guck mal, ich bin 83er Jahrgang. Das erste oder die erste Fußballsendung, die ich aktiv miterlebt habe als Zuseher, war Anpfiff mit Uli Potowski, ne? Und dann war ich dann schon ein bisschen älter und es ging in Richtung RAN. Und natürlich war die rote Jacke der Eyecatcher, aber ja, das Kommentieren war dann schon immer das Faszinierende. Also ich wollte irgendwie mal beides machen, was ich ja jetzt auch tue. Aber klar, so Stimmen wie Werner Hansch und so weiter. Später habe ich dann bei der Sportschau mit seinem alten Matzer, mit Sigi Bembenek, vielleicht kennst du den auch noch, gearbeitet und die ganzen großen alten Geschichten gehört aus der Zeit Anfang der 90er Jahre, die ich immer noch unglaublich gerne höre.
Wie ging's denn los bei dir? Von der Schule direkt ins Start?
So ungefähr. Also ich habe dann Abitur gemacht und wusste eigentlich, ich möchte Sportmoderator und Sportkommentator werden. Habe dann mein Abi in Köln-Deutz gebaut und da kam in der 11. Klasse eine Abordnung der Deutschen Sporthochschule, die den Studiengang Sportjournalistik oder Sportmedien und Kommunikation vorgestellt haben. Und dann bin ich nach Hause gerannt an mein Festnetztelefon noch. So alt bin ich jetzt auch schon. Ich glaube, das war die Zeit, da hatte ich noch kein festes Handy, sowas um den Dreh meines, also 2 Jahre vor meinem Abitur. Und habe meinen Vater angerufen und habe gesagt, Papa, das mache ich. Mein Vater, Diplom-Ingenieur, nichts übrig für Fußball, fing an zu lachen mit seiner tiefen Stimme und sagte, du glaubst doch nicht ernsthaft, dass du damit Geld verdienen willst oder kannst, oder? Und dann habe ich gesagt, boah, dem zeige ich es jetzt. Doch, das ist schon möglich. Und dann war es eigentlich klar. Und dann habe ich begonnen zu studieren an der Sporthochschule mit großen Dramen im Eignungstest. Hab's dann aber irgendwie geschafft und dann habe ich damals ein Internetradio gegründet selbst, weil ich merkte, so als Erstsemester irgendwie reinzuschnuppern bei den Radiosendern, Fernsehsendern ist ja gar nicht so einfach. Und dann habe ich ein IP-bezogenes Radio gegründet, Fangeist nannte sich das, Da habe ich mir quasi mit einem Kollegen zusammen und dem Erbe meines Opas damals beim DFB die Rechte gekauft für die Internetradio-Rechte für die Regionalliga Nord und habe dann selber so eine Art Konferenz geschmiedet und habe dann Kommentatoren gesucht. Unter anderem war da der Yannick Erkenbrecher dabei, der jetzt bei Sky ist. Anna Kraft hat sich da auch schon getummelt in diesem Kosmos. Ayla Meyer, jetzt online verantwortlich hier beim Spiegel, glaube ich. Und da waren so Menschen, die da begeistert waren in jungen Jahren und das unbedingt machen wollten. Und dann haben wir auch schon damals gemacht so Dinge wie Podcasts. Und dann sagte mir jemand aus dem Vertrieb, glaubst du nicht wirklich, dass Leute Podcasts hören, oder? War vielleicht noch ein bisschen früh, aber da konnte ich mich so ein wenig austoben. Und dann danach ging es dann den klassischen Weg übers Lokalradio NRW, hier Radio Wuppertal, über 9011. Ich weiß nicht, wer das noch kennt, Deutschlands erstes Fußballradio nannte sich das, SAS in Leipzig. Dann ging es dann irgendwann zum WDR, zur Sportschau.
Und dazwischen 2014 haben wir uns dann auch mal kennengelernt und haben einmal tatsächlich gemeinsam gearbeitet.
Ihr müsst euch vorstellen, liebe Zuhörer, Christian Sprenger ist eine Legende. Das war ja eine ganz unübersichtliche Situation da in Berlin rund um den Empfang der Weltmeister, ne? Und trotzdem hast du es geschafft, immer on point. Ich ging zwischenzeitlich verloren in all dem Tohuwabohu, aber irgendwie hast du es immer geschafft, noch eine Kamera zu finden, einen Kameramann und irgendwie immer am richtigen Ort zu sein. Sensationell beeindruckend.
Es war irre. Wir haben 5 Stunden zusammen gemacht. Ich stand am Brandenburger Tor.
Ja.
Und du standst am Flughafen, damals noch ohne Bart und trotzdem schon mit dieser Mörderstimme.
und in einem unglaublichen Gegenlicht, weil diese Lampen ja nicht nur von unserer Übertragung auf mich schienen, sondern auch noch aus 20 anderen Ländern. Ich habe die Augen kaum aufbekommen, war dazu noch relativ frisch Vater. Ich hatte sehr, sehr wenig Schlaf. Ich habe noch nicht mal ein Bild von mir gesehen. Du sagtest also, die Stimme war da, sie war klar, aber die Augen waren nicht vorhanden.
Die Stimme, hast du vom Vater?
Ich glaube das, ja. Also unsere Stimmen ähneln sich nicht, aber sie sind da, würde ich sagen. Also wenn, ja, sie sind da.
Was hast du noch so 2014? Also ich bin ja dann tatsächlich nachher hin und habe, ich glaube, das war das erste Selfie, glaube ich, in meinem Leben. Wobei es hat jemand anders gemacht, mit Helene Fischer.
Siehst du, ich habe nur Mesut Özil vor die Kamera bekommen mit dem Selfie.
Das war schon grandios und das gibt's wahrscheinlich. Ob es das so nochmal jemals geben wird, bin ich mal gespannt.
Es war auch so unfassbar heiß in Berlin an dem Tag, ne? Es war so, ich habe geschwitzt, unglaublich.
Es war wirklich einfach irre und wie dieses Flugzeug da drüber flog und dann noch wackelte, das war schon, also das hat sich echt bei mir tief ins Herz eingebrannt. Also es war wirklich ein schöner Job.
Ja, hat da nicht noch irgendwie gepostet, Lukas Podolski aus dem Flieger, was es gerade zu essen gibt oder sowas und wir warteten da unten mit den Informationen und der Flieger kam und kam nicht, Wahnsinn.
Anna Kraft, haben wir eben schon drüber gesprochen, mit der sitzt du jetzt bei RTL Plus, so heißt es ja jetzt, und ihr macht was genau?
Eine lustige, wie Anna immer sagt, flauschige Europacup-Sendung zusammen mit Lukas Podolski und Arndt Zeigler. Es ist eine wirklich illustre Runde und sie erinnert mich so ein bisschen. Ich habe dir gerade schon gesagt, wie großer Fan ich war vom Fernsehen Anfang der 90er, als ich damals schon als Kind das Gefühl hatte, alles ist möglich, neue Dinge, man kann sich Sachen ausdenken, man hat Freiheit. Und so ein wenig hatte ich das Gefühl, dass genau das so die Idee ist auch von RTL, dass man sich was traut, dass man was Neues kreieren kann. Dass man mit Lukas Podolski jemanden hat, von dem man nicht so richtig weiß, was passiert jetzt, was ist jetzt, ähnlich wie auf dem Fußballplatz, was ist jetzt mit dem auf dem Sender, was macht er jetzt, Und das finde ich so grandios. Also auch mit Arndt, mit dem ich ja schon vorher bei Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs bei seiner Sendung zusammengearbeitet habe, dort auf der Couch zu sitzen und über Fußball zu sprechen. Das ist, sagen wir so, wenn da jetzt nicht zufällig Kameras wären, würde ich sowieso tun. Mich mit Lukas, mit Arndt und mit Anna über Fußball unterhalten. Und das macht, glaube ich, den Charme dieser Sendung Matchday heißt sie aus. Also ich habe das Gefühl, wir können Dinge probieren. Ja, wir können Sachen ausprobieren und Dinge machen, die vielleicht dann auch mal nicht hundertprozentig stimmen. Und das macht unglaublichen Spaß.
Also so ein bisschen zurück an die Anfänge, ob das jetzt Anpfiff war oder Finale oder halt, ja. Dann gehen wir nochmal zum WDR, so eine Mischung aus Zimmerfrei oder was Sky ja auch mal hatte, dieses Samstag Live.
Ja, so ein bisschen dazu noch mit einer eigenen Komponente, mit einer eigenen Note versehen. Wir haben auch immer Gäste. Wir hatten zum Beispiel Frederik Lau als Gast in der ersten Sendung im September. Das war grandios, riesen BVB-Fan. Jetzt hatten wir zuletzt Sebastian Betzel, großer Bayern-München-Fan. Das ist, da passieren Dinge. Natürlich sprechen wir sehr intensiv und auch im Detail über die Europa League und die Conference League, was auch wirklich großartig ist, weil man kann sich auch dann manchmal in der Tiefe austoben, weil die Sendung ja sehr lang ist. Die ist ja so gebaut, dass sie um diese zwei Anstoßzeiten liegt. Also vorher, zwischendrin, nachher. Und da können wir natürlich auch sehr intensiv über Fußball sprechen. Und auch, ach, selbst da, Günther Koch hat mir mal gesagt, Robby, weißt du was, der Fußball erzählt schon genug Geschichten. Und tatsächlich, so kam es, als da irgendwann in der Conference League Bodo Glimt gegen die von José Mourinho trainierte AS Rom 6-2 gewann, ja, und sich dann darüber, über die Dinge, die dann gerade rund um die Spiele geschehen, zu unterhalten. Es ist ja großartig. Es ist ja ein bisschen wie eine Therapie. Das würde ich ja hier zu Hause auch tun. Nur da kann ich es im Fernsehen erzählen und gehe damit hier den Menschen, die mit mir in der Wohnung leben, nicht auf die Nerven, die sich nicht für Fußball interessieren. Das ist sehr schön, mit Arndt und mit Anna über Fußball zu reden.
Das ist allerdings hinter der Bezahlschranke und der ein oder andere Eintracht Frankfurt-Fan war jetzt ja auch nicht ganz so amüsiert.
Ja, genau. Allerdings muss ich echt sagen, das klingt abgedroschen, aber das lohnt sich wirklich. Ist auch nicht ganz so teuer wie die anderen üblichen Verdächtigen. Und es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Spiele dort zu sehen. Und ich bin halt Fußball-Nerd. Ähnlich wie du. Und ich freue mich dann auch mal irgendwie die Tottenham Hotspur in der Conference League zu sehen. Da sind sie jetzt ausgeschieden. Aber da gibt's schon unglaublich viel Fußball, sehr, sehr spannend aufbereitet. Und ich genieße das sehr, diese Europa-Cup-Abende. Ich bin ja aufgewachsen mit den großen Erfolgen oder mit den großen Schlachten, beispielsweise von Borussia Dortmund in dem UEFA-Cup gegen La Coruña. Und das ist auch so ein wenig ja, dieser Charme, ja, das sind wieder diese großen Europacup-Abende abseits der Champions League, ja, mit Vereinen, die man vielleicht vergessen hat im Konzern der Großen, ja. Ich sag mal irgendwie, man beschäftigt sich viel mit Real Madrid, mit PSG, mit Manchester City und so weiter. Aber da sieht man dann eben auch mal Rapid Wien. Oder eben Vereine, die aus dem Nichts kommen, aus Norwegen. Oder man sieht die Glasgow Rangers und das mag ich. Das hat was eine sehr große Wohlfühlatmosphäre, finde ich.
Der Sender wird sich sicherlich dennoch freuen, dass jetzt zwei prominente Teams aus der Champions League dazugestoßen sind.
Ja, mit Leipzig und Borussia Dortmund. Man kann gespannt sein. Ich habe mich schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, eine deutsche Mannschaft wird den UEFA Cup, also den Titel in der UEFA Europa League holen, Frankfurt oder Dortmund. Das Anna Kraft würde jetzt sagen Leverkusen.
Um Gottes Willen. Sie war doch so sympathisch.
Ja.
Nein, das war jetzt gemein. Also alle liebe Leverkusen-Fans, das war ein Witz auf eure Kosten und ich ziehe ihn nicht zurück. So. Das habe ich auch immer gesagt, dass eine deutsche Mannschaft die Europa League gewinnt. Das habe ich nämlich zum Beispiel auch über Bayer Leverkusen gesagt und dann auch schon mal über Frankfurt gesagt. Und trotzdem will diese verflixte Euroleague keiner gewinnen.
Ja, ich hatte den Pokal, wir hatten ihn neulich da in der Sendung. Arndt Zeigler hat ihn behandelt wie ein rohes Ei, zu Recht. Er ist so schön, er sieht auch aus, also ist Ansichtssache, aber als der Henkelpott, finde ich.
Da ist ja sehr vieles Geschmackssache bei diesem Pokal. Aber bist du wirklich so optimistisch, dass den dieses Jahr eine deutsche Mannschaft holt?
Ja, bei Dortmund dachte ich mir, okay, Erling Haaland, der wird wohl gehen, der will das Ding zum Abschied nochmal irgendwie holen. Und Eintracht Frankfurt finde ich sehr faszinierend. Da haben wir schon am Anfang viele rumgemäkelt. Aber ich glaube, dass dieser Glasner echt ein Fuchs ist und diese Mannschaft dann doch nochmal neu erfindet und weiterentwickelt. Und diese Wucht, die Eintracht Frankfurt dann an solchen Europa-League-Abenden entfachen kann, die ist ja bekannt. Also das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Auf der anderen Seite ist ja jetzt Sevilla auch mit abgestiegen aus der Champions League, der FC Sevilla. Und die holen das Ding ja irgendwie immer, ne? Also das ist wahrscheinlich der härteste Konkurrent.
Ja, Eintracht, also allein, jetzt können wir schon fast schon wieder singen, allein dieses wunderbare Lied, Schwarz, Weiß wie Schnee und so weiter und so fort. Das ja. ist einfach schon grandios und diese Stimmung da ist auch fantastisch. Also ich bin auch so gerne in diesem Stadion. Ich finde, es ist auch eins derjenigen, die am meisten profitiert haben vom Umbau während der Weltmeisterschaft damals.
Oh ja, das ist ein sehr, sehr schöner Sportplatz da im Stadtwald.
Also da gibt es andere Stadien, die leider nicht nur, wo die Stadien verbaut wurden, sondern wo ganzen Vereinen dann auch die Zukunft verbaut worden ist, dadurch, dass sie unbedingt zwei WM-Spiele haben mussten.
Das ist unglaublich. Oder generell, neulich habe ich jetzt hier in meiner Zeit, in der ich ja nur wirklich in Quarantäne bin, viel Zeit gehabt zu lesen und sah das jetzt, das hat jetzt nichts mit der WM zu tun, aber dass Preußen Münster jetzt auch ein neues Stadion haben möchte. Jetzt habe ich damals für den WDR so unglaublich viel dritte Liga in diesem Preußenstadion kommentiert. Ja, es ist zerkalt, ja, es ist zugig, ja, es sieht teilweise furchtbar aus in den Kurven und das Gras wächst da raus. Aber jetzt wollen die auch so ein seelenloses Stadion haben, was aussieht wie jedes andere Stadion. Und dann dachte ich mir, oh nee, Leute, ey, bitte behaltet dieses alte Preußenstadion, das hat Charme. Auch wenn ich natürlich um die Not der Vereine weiß. Aber dann habe ich einen Entwurf gesehen und dachte mir, oh nee, das sieht aus wie jedes Zweit-, Dritt- oder Viertligastadion eines Vereins sowieso. Deswegen schaue ich mir so unglaublich gerne noch, wie es dir geht, Regionalliga West an. Ich habe mich letzte Saison sehr viel mit Rot-Weiß Essen in der Pokalrunde beschäftigt und dachte mir, oh meine Güte, geile Stadion hier. Oder weißt du, geh mal zu Fortuna hier nach Köln und so.
Rot-Weiß Essen, das Stadion ist ja auch schön und neu schön gebaut worden.
Ja.
In der ersten Ausgabe im Jahr 2022 mit Annette Sattler noch lang und ausführlich drüber gesprochen, dass eben diese Drittligastadien dann doch teilweise wirklich noch mehr haben. Ja, und dann ist halt schade, wenn dann da eben auch noch mal irgendwo jetzt wieder, ja, welche Arena nehmen wir jetzt? Bleiben wir in der dritten Liga, nehmen die dritte Arena, aber wir können sie ja alle, wir können sie ja wirklich alle nennen. Sehen aus von außen wie Möbelhäuser.
Ja, ist halt ja. leider so. Hm. Paderborn oder so.
Ja, Paderborn bin ich tatsächlich, als ich das erste Mal da war, habe ich die falsche Ausfahrt genommen und stand vor Möbelhaus, weil das genau so aussah von Herrn Pinke.
Ja, wirklich, wirklich. Oh Gott, wo wir da gerade drüber sprechen, mir wird ganz warm ums Herz, weil ich dachte gerade an den Tivoli, an den neuen Tivoli. Du hast ihn ja auch noch erlebt, sicher den alten, ne? Oh meine Güte, war das ein abgefahrenes Stadion.
Inklusive Geisterspiele. Das erste Geisterspiel, da war ich damals tatsächlich dabei.
Ich frage mich übrigens manchmal, Christian, ob du zwei Leben hast. Ich habe wirklich, wirklich das Gefühl, dass du bei jedem Spiel dabei gewesen bist, inklusive des ersten Interviews mit Lukas Podolski, das du damals geführt hast. In Rostock, kann das sein?
In Rostock, ja. Das ist so. Jedes Mal, wenn ich in Köln irgendwo eingeladen bin auf irgendeiner Fan-Talkshow oder in irgendeiner Talkshow, dann kommt immer das erste Interview mit Lukas Podolski und dein Freund, unser Freund Arndt Zeigler, hat es ja auch rauf und runter gespielt und spielt es immer noch rauf und runter.
Hm? Ja, Wahnsinn. Da darf ich dir auch eine Frage stellen. Hättest du damit gerechnet damals, hörst du diese Frage oft, dass das so häufig noch wiederholt wird in der Zukunft oder jetzt eben in der Vergangenheit?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe damals nur gedacht, was ein cooler Typ, richtig kölsche Jung und da werden wir noch viel Spaß dran haben, aber da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Ich habe nur gedacht, was ein geiles Interview. Und damals hatten wir ja auch schon so, wo du gedacht hast, boah, jetzt kommt wieder die Floskel und die Floskel. Also es gab sie ja auch damals schon, wenn jetzt alle immer sagen, kommen nur noch heute die Floskeln. Nein, die gab es damals auch und auch vermehrt. Und da hat man sich schon damals oder habe ich mich schon damals über Typen gefreut, wie eben Lukas Podolski.
Ja, ja, so ein schönes Interview. Also wer es noch nicht gesehen hat, es lohnt.
Ist Lukas denn immer noch so lustig?
Ja, Lukas ist immer noch Lukas. Er macht auch Lukas-Sachen. Er spielt ja auch noch nebenbei in Polen, muss man dazu sagen. Das heißt, er kommt vor der Sendung, geht dann direkt nach der Sendung und dann ist er in dieser Show und ist halt Lukas, ne? Und ist sehr, sehr lustig und sehr, sehr eigen und manchmal so unglaublich auf seine eigene Art auf den Punkt. Ja, ich erinnere mich an eine, da fragte irgendwie Anna, ja, und Lukas, da könnte Eintracht Frankfurt ja jetzt den Schwung mitnehmen, ne? Und ja, alles andere wäre auch Quatsch. Das war wieder so eine klassische Lukas-Antwort on point und er hatte mit all dem Kurzen, was er sagt, recht.
Cliffhanger ist die zweite Aufgabe für den Gast.
Trommelwirbel. Ich werde gleich mit Christian Sprenger über unanständige Sachen sprechen.
Jetzt geht's anständig zur Sache. Nein, unanständig, hat Robbie Hunke gesagt. Da bin ich mal gespannt, weil bei mir stehen nur anständige Sachen auf dem Zettel. Was ist das Unanständigste, was Robbie Hunke jemals getan hat?
Oh Gott, das sind so unglaublich viele Dinge. Also ohne sehr heftig zu spoilern, neulich hat sich eine Fußballkulturveranstaltung mit Ansgar Brinkmann. Dort waren wir nachher noch gemeinsam am Tresen und dort haben wir nicht nur anständige Dinge getrieben. Nein, wir haben über unanständige Dinge geredet, aber das ist ja so schön bei Ansgar, weil das kann man ja mit ihm. Ein feucht illustrer Abend, möchte ich sagen. Unglaublich schön, dass es diesen Typen gibt.
Mehr nicht, mehr kommt jetzt nicht an Unanständigkeiten.
Was war nochmal deine Frage konkret? Das ist ja mal ganz wichtig. Was ist das Unanständigste, was ich jemals getrieben habe? Oh, meine erste Weihnachtsfeier bei der Sportschau, die war unanständig. Ich war noch nicht mal Reporter, ich glaube, ich war noch Praktikant, aber ich habe auf der Tanzfläche mit weit aufgeknöpftem Hemd mit Menschen getanzt. Frag mal Ocker Gundel, die liebe Kollegin redet noch heute von diesem Abend. Also meine erste Weihnachtsfeier als Praktikant beim WDR war sehr mutig, aber die war von allen Beteiligten relativ exzessiv. Erzähle ich deswegen schwelgend, weil es ja keine Weihnachtsfeiern aktuell gibt aufgrund der Corona-Pandemie. Und dann denkt man auch an Weihnachtsfeiern, wo es vielleicht am nächsten Morgen Vater gab. Gerne zurück.
Das müssen wir jetzt natürlich vertiefen.
Ja, das war ein sehr schöner Abend. Also ich war noch Praktikant bei der Sportschau und durfte aber schon Spiele kommentieren, was sehr ungewöhnlich war zu dieser Zeit, also Zusammenfassung der Sportschau kommentieren. Und dann gab es den ersten Abend der Weihnachtsfeier und man sagte mir aber nicht, dass es dort nichts zu essen gibt. Und irgendwann sah ich dann, dass die Kollegen sich Kölsch-Rotweinschorlen mixten. Und da wollte ich natürlich mithalten als Praktikant, was mir aber nicht gab. Und dann habe ich die Flucht auf die Tanzfläche gesucht und habe, wie sagt man so schön, Leistungen gebracht, würde ich sagen. Das war meine erste Weihnachtsfeier, die ich jemals erlebt habe. Wir haben sehr schöne Erinnerungen dran. Ich hoffe, die anderen auch, wahrscheinlich nicht. Aber Ocker Gundel sagt bis heute noch, wenn sie mich trifft, Robby, immer dran denken, beim Hemd nicht alle Knöpfe aufmachen. Das war ein sehr schöner Abend. Er ist aber allerdings auch, oh Gott, ja, 13 Jahre her.
Das ist jetzt der Würgereflex gewesen, sorry. Kölsch mit Rotwein?
Ja, 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 es war ein ganz, ganz, ganz wilder Abend damals, ja. Ja, das war noch die Zeit, als die Sportschau noch nicht auf dem Sportcampus war, sondern noch in dem alten Filmhaus des Westdeutschen Rundfunks. Das war dann eher, das, sagen wir mal so, es war eher eine Karnevalsparty als eine Weihnachtsfeier.
Nehmen wir die ZuhörerInnen dann gerne mal mit in den Sportschau Campus. Das klingt immer so überragend. Im Grunde genommen ist es eine riesenlange Büroetage,
ja,
wo alles gemixt ist. Online, Radio und Fernsehen. Also Campus, genau, klingt ja immer so nach Uni, ja, und High Life und
richtig,
irgendwie
richtig,
so eine Ruheinsel oder und dafür sieht es dann doch eher nüchtern aus.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber als ich da begonnen habe, da saß die Sportredaktion eben noch in diesem Filmhaus des WDR. Und das wird ja gerade auch renoviert. Und da gab es aber ganz viele verwinkelte, enge Gässchen. Und das war natürlich sehr spannend auf der Weihnachtsfeier.
Okay, das wollen wir jetzt nicht vertiefen, aber...
Es hört sich aber auch wirklich, wirklich verruchter an, als es dann doch eigentlich war. Ist mir gerade aufgefallen, als ich so erzählte.
Wenn wir natürlich jetzt 3, 4, 5, 6 Mal den Titel Sportschau gehört haben, dann komme ich natürlich nicht umhin, dich zu fragen, warum hören wir dich nicht mehr bei der Sportschau?
Weil ich jetzt bei RTL bin. Ich hatte eine großartige Zeit dort und es war auch, ja, wie du schon gehört hast, eine sehr prägende Zeit in meinem Leben. Bin da ja als junger Steppke, möchte ich mal sagen, hingekommen und vom Praktikant dann zum Kommentator aufgestiegen, habe da viele, viele schöne Turniere erlebt, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, den Tag der Amateure, der mir immer noch toll in Erinnerung geblieben ist und hatte immer ganz, ganz tolle, viele Erlebnisse. Somit am schönsten ist mir eigentlich irgendwie die EM 2016 in Erinnerung geblieben und natürlich die ganzen wilden Ritte für die Sportschau in den Stadien, besonders die Corona-Saison, die ja sehr intensiv war. Das ist gar nicht so einfach, finde ich. Ich weiß nicht, wie es dir geht, oder diese Geisterspiele dann zu kommentieren und zusammenzufassen. Ja, aber es gibt ja in Köln auch 2 Rheinseiten. Und die rechte wollte ich auch mal sehen.
Also, der WDR sitzt auf der linken Seite, Rhein, wenn man den Rhein abwärts runterschwimmt, und RTL sitzt auf der rechten, nur für alle, die nicht aus Köln kommen. Die rechte heißt aber auch Schelsig, also die etwas blindere Seite oder die nicht ganz ja, so hübsche Seite.
Aber man schaut ja auf die schöne Seite drauf. Als einer, der in Köln Deutz Abitur gemacht hat, bin ich ja Schelsig-Ultra.
Das eine ist auf der Fernbedienung die 1 und das andere ist dann frühestens Programmplatz 4.
Ja.
Es gibt noch eine Menge Fragen, es gibt aber keine Antworten, zumindest nicht hier im Podcast. Ist so, es gibt schlicht und einfach jetzt den ganz harten Schnitt. Wie geht es Nathalie Amiri?
Nathalie Amiri geht es heraus. Sie hat gerade ihr sehr erfolgreiches Buch ja am Start über den Iran. Über ihre Zeit dort als Korrespondentin, die ich ja damals als Partner so miterlebt habe. Auch das wieder total spannend, mal über den Tellerrand hinausblicken und dann mal schauen, sich in eine andere Welt auch begeben, zum Beispiel in die des Politjournalismus, was ich jedes Mal hochinteressant finde.
Da klang gerade ein Wahr durch.
Ja. Es ist ja immer so, dass dass Veränderung ist ja immer gut.
Also Klartext, ihr habt euch getrennt.
Jawohl, im Guten.
Ich darf dafür sagen, und da freue ich mich total drauf, sie ist Gast bei Sprenger spricht, Hashtag Books and Sports. Mit Georg Streiter, dem ehemaligen Regierungssprecher. Das Buch ist faszinierend.
Das Buch ist wirklich herausragend. Ich durfte als Ersten lesen und im Iran bin ich damals auch mit ihr gewesen. Faszinierend ist das Land. Wobei mir natürlich wieder das Fußballstadion von Teheran am meisten hängen geblieben ist.
war ja fast klar.
Überragend, also in einem Zustand das Nationalstadion von Teheran, Wahnsinn, da tropfte, da wo ich stand, der Schimmel von der Decke. Ich war da nicht beruflich, sondern privat. Sensationell, die Männer aßen Sonnenblumenkerne, nur Männer, ja, 100.000 Männer, keine Frauen erlaubt, traurigerweise. Kein Alkohol auch, es gab alkoholfreies Apfelbier zu trinken. Auch da wieder toll über den Tellerrand mal zu schauen.
Würde dich das auch mal reizen?
Ja, immer. Also ich liebe den Sport und ich liebe es, Sportjournalist zu sein, Berater und Kommentator zu sein und aber andere Bereiche faszinieren mich immer. Also Humor ist immer ein großes Thema, was mich sehr bewegt. Klar, Politik auch immer. Es ist immer gut, glaube ich, nicht, das weißt du ja auch, nicht immer, also wenn man nur hundertprozentig mit diesem Fußball verheiratet ist, ist das ja, glaube ich, so ganz gesund auch nicht.
Deshalb liebe ich ja Books and Sports, weil du auch mal ganz andere Leute kennenlernst, ganz anderen Input bekommst und dich auch mit ganz, ganz anderen Sachen beschäftigst.
Ja, das ist total wichtig für das, ich vergleiche das immer mit einer Reise zum Meer. Wenn man da an den Horizont schaut, ne, da sieht man ja, also da erholt sich ja auch das Auge und so merke ich es immer wieder, wenn ich mal, ich liebe die 11 Freunde, ich lebe ein leidenschaftlicher 11 Freunde Leser, aber neulich habe ich mir eine Zeitschrift genommen, die nichts mit Fußball zu tun hatte und da hat sich irgendwie, habe ich mich auch mal kurz recovered und mal 5 Minuten nicht an Fußball gedacht, ist auch mal schön.
Was liest du, wenn wir gerade bei dem Thema sind?
Ich lese unglaublich viele Biografien. Ich lese viel zum Judentum. Meine Mama ist ja Jüdin, interessiere ich mich sehr für. Neulich habe ich jetzt das letzte Buch, was ich gelesen habe, war vom Enkel von Gandhi. wie man mit seinen Emotionen umgeht. Das fand ich wahnsinnig spannend. Also es ist wirklich ein Gemischtwarenladen.
Wenn wir jetzt den Bogen schlagen zum Kommentator in Quarantäne gegenüber, war doch auch der kleine Buchladen.
Ja, genau, da war der kleine Buchladen. Meine Mama ist trainiert von Büchern. Das war das Schlimmste eigentlich für meine Mutter während der Flut, dass ganz viele Bücher davon geschwommen sind. Das Haus war ja eigentlich egal, aber nicht. Meine Oma war Buchhändlerin. Da habe ich mich mal ins Schaufenster gestellt und von dort ein wenig kommentiert, weil ich merkte, Mensch, diese ganzen Netflix und Co., das konsumieren jetzt wahnsinnig viel mehr Menschen, aber da hatte ich mich ein wenig gesorgt, lesen die Leute denn noch? Und da wollte ich ein bisschen, habe ich ein bisschen versucht, die lokale Buchhandlung nebenan zu unterstützen.
Und das hat geklappt?
Ja, es war zumindest ein großer Spaß, hoffentlich für die Menschen da auf der Neusser Straße.
Wenn wir dem Ende entgegengehen, können wir denn in diesem Jahr oder wo werden wir dich hören und außerdem vielleicht noch sehen? Oder gibt es irgendwann ein Buch?
Das glaube ich nicht. In der Champions League, in der Europa League, vielleicht in dem einen oder anderen Podcast, in den ich eingeladen werde. Und vor allem wird man mich hören und sehen rund um meine Tochter. Ich bin ja leidenschaftlicher Vater einer jetzt 8-jährigen Tochter. Und da habe ich mir noch mehr vorgenommen, noch mehr mit ihr rumzuhängen. Denn ich merke gerade, die wird so schnell groß. Also vermutlich wird man mich am meisten hören im Bett vorlesend mit Gute-Nacht-Geschichten. Das lasse ich mir nämlich bis heute nicht nehmen. Jeden Abend lese ich ihr was vor, denn die werden so unglaublich schnell groß. Und das ist wirklich, irgendwann ist er 16 und will von mir nichts mehr vorgelesen haben und bekommen haben. Und da denke ich mir, das will ich mir nicht vorwerfen lassen. Deswegen ist die Hauptsendezeit vermutlich beim Vorlesen mit meiner Tochter.
Was wird denn vorgelesen?
Durchweg. Gerade sind wir bei der Schule der magischen Tiere und so weiter. Magisches Kochbuch. Hexen sind gerade ganz, ganz wichtig. Meine Tochter ist kein Pferdemädchen, aber sehr selten dann etwas mit Fußballkontext.
Das Schlusswort gehört immer dem Gast bei Sprenger spricht Hashtag Media and Sports. Ich bedanke mich. Es war mir ein Fest, Robby. Auch, dass wir vieles erfahren haben, was ich noch nicht wusste, was ich auch nirgendwo gefunden habe in der Vorbereitung. Also, ich bin raus, sage Danke und Tschüss.
Vielen Dank, lieber Christian. Das wusste ich gar nicht, dass das so ist, aber das ergreife ich sehr gerne mit einem Plädoyer. Seid netter zueinander. Auch in den Medien, in denen Christian und ich arbeiten. Manchmal an so einem Sendetag herrscht schroffer Ton. Ich bin immer ein großer Freund. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich kann mir dich jetzt auch nicht richtig pöbelnd vorstellen, Christian. Ich glaube, dass du auch ein sehr netter Zeitgenosse bist. Wenn man mit mir zusammenarbeitet, dann gibt es selten, außer meiner Arbeitsstimme, gibt es selten laute Töne. Ich bin immer sehr harmoniebedürftig und bin ein Freund davon, sowohl bei der Arbeit als auch im normalen Leben. Seid netter zueinander. Das ist mein Wunsch für 2022 an die Menschheit.
Sprenger spricht. Hashtag Media and Sports.